Ja, auch von meiner Seite nochmal ganz herzliches Guten Morgen an diesem ganz besonderen Tag. Und ja, auch wenn man doch sagen kann, im Grunde genommen sollte sich ein Christ an jedem Tag an die Auferstehung und an die Tatsache, dass Jesus lebt, erinnern, so ist es doch was ganz Besonderes, wie wir ja auch jedes Mal in der ersten Stunde seines Todes gedenken, doch einmal an diesem Ostersonntag in besonderer Weise seiner Auferstehung zu gedenken. Und ich möchte es einfach auch nochmal mit euch gemeinsam sprechen. Christus ist auferstanden. Ja, und er lebt. Er lebt in Ewigkeit. Welche Gnade. Er lebt in Ewigkeit. Und jetzt hoffe ich mal, ob die Technik hier noch funktioniert. Nee, die will anscheinend nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, vielleicht kannst du nebenher. Ich mache schon mal weiter. Also, die Tatsache Jesu, dass er auferstanden ist, es ist die Grundlage unseres Glaubens. Es ist die Tatsache, die niemand sonst auf der ganzen Welt zu jeder Zeit jemals erlebt hätte. Kein Religionsstifter, niemand sonst auf dieser Erde konnte von sich und kann von sich sagen, ich habe den Tod besiegt. Der Tod, etwas, was uns Angst macht, der Tod, etwas, was für uns ein Rätsel ist, der Tod ist etwas, was uns ja einfach suspekt erscheint und doch auch eine der größten Tatsachen in dieser Welt. Die meisten Menschen, sie verdrängen es. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Sie denken, ja, ich bin noch jung, mein Leben, es währt noch lange. Und wenn man dann älter ist, dann denkt man doch, ja, ich bin ja froh, ich habe schon einen großen Teil meines Lebens wohl hinter mir, aber ich habe wahrscheinlich schon noch ein paar Jahre. Man verdrängt es, man schiebt es so weg, man hat irgendwo Angst vor diesem Ereignis des Todes. Aber wir dürfen wissen, da ist einer, der ist auferstanden und lebt. Da ist einer, der hat diesen Tod überwunden. So, und das will nicht, dann macht es nichts, mach es einfach aus. Das nehmen wir so, auch aus Gottes Hand. Ja, es ist mir im Sinn gekommen, wie der Jens am Karfreitag gepredigt hatte und er gesagt hatte, der Karfreitag, der Tod Jesu Christi, es ist etwas, was auf der einen Seite Trauer auslöst bei uns, auf der anderen Seite aber auch Freude. Und wenn wir heute von der Auferstehung Jesu reden, dann dürfen wir mit einem Mal und ganz klar sagen, die Freude, sie ist einzigartig und in der Mitte. Es geht heute wirklich nur um die Freude der Auferstehung. Aber es ist auch ganz klar, dass diese beiden Teile, Freude und Leid, diese beiden Teile, Auferstehung und Karfreitag, eigentlich untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist so, dass jetzt manche Brüder ja hier pflegen, Predigtreihen zu machen über bestimmte biblischen Themen. Das ist jetzt bei mir nicht der Fall. Und doch möchte ich es jetzt nicht versäumen, mal abzufragen, ob ihr eure Hausaufgaben gemacht habt. Also keine Angst, ich frage niemand persönlich, muss auch niemand hier vorkommen und berichten, ob oder ob nicht. Aber in meiner letzten Predigt, da war ein Punkt in der Mitte, ein Mittelpunkt, der ganz besonders betont wurde. Und das hatte was mit Essen zu tun. Kann sich noch jemand erinnern? Ist jetzt schade, dass das Ding hier nicht funktioniert, sonst könnte ich es euch zeigen. Die Käseglocke. Erinnert ihr euch? Die Käseglocke. Aber mit dem Käse hat es natürlich gar nichts zu tun gehabt. Die Käseglocke der Liebe. Die Käseglocke der Liebe. Und es war, dass wir darüber geredet hatten, dass es so wichtig ist, die Liebe Christi über alles zu stellen. Weil da einer ist, oder viele Dinge, die immer mit dem Hammer kommen und draufklopfen wollen. Und weil es Dinge gibt, die unter dieser Käseglocke sind, ja, so wie es mit dem Käse auch manchmal ist, dass er anfängt zu stinken. Aber die Liebe über allem, sie deckt alles. und habe mir das geübt in dieser Zeit. Ist es unser Anliegen, diesem Feind, der mit dem Hammer dasteht und diese Glocke zertrümmern will, zu widerstehen? Ist es unser Anliegen, ihn in den Mittelpunkt zu stellen, genau dann, wenn diese Anfechtungen kommen, jemand nicht lieben zu wollen oder vielleicht sogar den Gedanken zu haben, den kann ich nicht lieben? Wir haben es gestern in der Jugendstunde von Wei als Beispiel gehabt. Und wir hatten es auch hier in der Versammlung vor kurzem als Beispiel mit Corrie ten Boom, wie sie sogar ihrem Peiniger im KZ, wie sie sogar dem, der für den Tod ihrer Schwester und ihrer Eltern verantwortlich war, die Hand vergebend reichen konnte. Warum? Weil Christus in ihr lebt. Und das Fundament für diese Liebe, das Fundament, dass das möglich ist, das ist Karfreitag und Ostersonntag. Das ist Tod und Erlösungswerk Jesu Christi und dann aber auch die Auferstehung Jesu Christi, als er den Tod überwunden hatte. Und deswegen möchte ich das einmal in ein Bild stellen. Der Tod Jesu Christi, das vollbrachte Erlösungswerk, ist wie ein Vertrag, den Gott bereitet hat für uns Menschen. Ein Vertrag, in dem er sagt, ihr Menschen, meine lieben Kinder, jeder von euch, der an mich glaubt, kann errettet werden. Jeder. Das ist der Inhalt dieses Vertrages. Und quasi wie ein Siegel unter diesen Vertrag hat er seine Auferstehung gestellt. Denn da hat er erst sein Werk, das er vollbracht hat, bestätigt, für alle Menschen sichtbar. Hätte er das nicht getan, wäre die Auferstehung nicht passiert, dann wäre all das, was zuvor war, sinnlos. Dann könnten heute alle sagen, ja, ihr mit eurem Jesus, der ist doch genauso gestorben und verwest wie alle anderen auch. Nein, gerade eben nicht. Jesus erlebt. Und jetzt geht es um die Unterschriften unter diesen Vertrag. Das Siegel der göttlichen Macht, seiner Autorität, das ist drauf. Und seine Unterschrift, einseitig, ist auch bereits drauf, für dich und für mich. Die Frage ist, nehmen wir es an? Setzen wir unsere Unterschrift auch darunter? Wir haben gerade gehört, wir haben zwei Hochzeiten vor uns. Ich kann mich auch noch an meine Hochzeit erinnern. Schon eine Weile her, aber man kann mich schon noch erinnern. Was war damals? Oh, könnt ihr euch da Sache erzählen von unserer standesamtlichen Trauung, wie meine Eltern da drin saßen, wie bei einer Beerdigung, weil sie uns eigentlich, weil sie ja nicht dahinter gestanden waren, dass wir heiraten. Meine Mutter mit Sonnenbrille, da gibt es Bilder. Also, ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern soll um den Akt der Eheschließung gehen. Was passiert denn da? Da sind zwei Menschen, die sagen Ja zueinander und sie bekräftigen das durch ihre Unterschrift. Und sobald diese Unterschrift geleistet ist, wird plötzlich die Braut nicht mehr mit ihrem Mädchennamen angesprochen, sondern mit ihrem neuen Namen. Und genau so ist es auch im Glauben. Wenn wir die Unterschrift unter den Vertrag Gottes setzen, den er mit seinem Blut besiegelt hat, den er mit seiner Auferstehungskraft besiegelt hat, in dem Moment nimmt uns Gott an und rechnet uns das ganze Erlösungswerk Jesu zu. Was eine Gnade. Und die Frage, die sich uns da wirklich stellt, ist, glauben wir das? Nehmen wir das an? Nehmen wir das an, dass das ganze Werk Jesu wirklich für mich, für dich geschehen ist? Ich möchte 1. Korinther 15 die Verse 3 bis 8 und die Verse 13 bis 20 lesen. 1. Korinther 15, die Verse 3 bis 8 und dann 13 bis 20. Erster Korinther 15, 3 bis 8. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern noch auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Und dann noch die Verse 13 bis 20. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Ich möchte kurz davor Licht werfen, was man nachher noch etwas näher hören werdet. Die Auferstehung Jesu Christi, sie gibt einen Blick jetzt schon hinaus in die Ewigkeit. Die Auferstehung Jesu Christi ist jetzt schon ein Bild, ein Vorbild dafür, dass auch wir einmal auferstehen werden mit ihm zur ewigen Herrlichkeit. Und das ist etwas, was uns Hoffnung gibt, eben nicht nur in diesem Leben, da aber auch, aber noch viel mehr diese Hoffnung hinein in das ewige Leben, einmal in Ewigkeit mit ihm zusammen sein zu dürfen. Ich habe eine Stimmgabel mitgebracht und will jetzt im Chor keine Konkurrenz machen, kann ich auch gar nicht, aber ein Chor und die ganze Gemeinde auffordern, mit mir ein Lied zusammen zu singen. Es ist ein ganz einfaches, kleines Lied, manche werden es wahrscheinlich schon kennen, die es nicht kennen, die lernen das ganz einfach. Das geht vom Text her, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Das wird wiederholt, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und dann kommt, Jesus ist Sieger über die Sünde, Jesus ist Sieger über den Tod. Und dann kommt es, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt noch zweimal. Klar soweit vom Ablauf? Also. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist Sieger über die Sünde, Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und jetzt möchte ich euch bitte, hier sind vielleicht, was weiß ich, 50, 60 Leute. Geht es auch noch ein bisschen lauter? Also, jetzt will ich mal einen großen Gesamtchor haben, ja? Und Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist Sieger über die Sünde. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Amen. Er lebt. Ja, das ist was Wunderbares, was Wunderbares. Ostern, Die große Frage ist doch heute, was bedeutet Ostern für mich? Was bedeutet dieses Auferstehungsfest? Was bedeutet diese Tatsache? Und bitte, ich will heute gar nicht drüber nachdenken mit Ostern und dass da manche wirklich ein Problem mit diesem Begriff Ostern haben. Ich habe mal nachgeguckt, da gibt es wirklich so viele Grundlagen. Da gibt es die eine, die sagt, ja, das kommt vom heidnischen Namen und vom heidnischen Fest. Dann gibt es wieder welche, die sagen, das kommt aus dem slawischen Wortstamm und bedeutet der besondere Tag und. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, wir wissen alle, was wir uns unter Ostern vorstellen. Jesus ist auferstanden. Das ist eine biblische bezeugte Tatsache. Und übrigens nebenbei nicht nur biblisch bezeugt. Die Auferstehung Jesu Christi ist eine der am besten historisch bezeugten Tatsachen der Weltgeschichte. Und wer heute hergeht und sagt, ich leugne das, oder das sind doch bloß Phantastereien von einem Nachfolger Jesu, der ist komplett auf dem Holzweg. Der leugnet sogar historische Tatsachen. Jesus ist definitiv auferstanden. Das Grab, es ist leer. Aber was bedeutet es für mich? Mir ist in der Vorbereitung ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer begegnet. Ich denke, Dietrich Bonhoeffer ist für die meisten ein Begriff. Ich werde noch ganz kurz was zu seiner Lebensgeschichte sagen, aber zuerst dieses Zitat. Dietrich Bonhoeffer, der hat gesagt, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Nochmal. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Was war Dietrich Bonhoeffer für ein Mann? Er war ein lutherischer Pfarrer, der zur Zeit vom Dritten Reich gelebt hat. Und er war neben seiner Tätigkeit als Pfarrer auch in der Widerstandsbewegung gegen das Dritte Reich, gegen Adolf Hitler tätig. Er konnte einfach nicht Ja sagen zu dem, was damals an furchtbaren Dingen passiert war. Und Dietrich Bonhoeffer musste bezahlen. Er ging den Weg, den damals so viele gehen mussten, ins KZ. Und 1945, kurz vor dem Ende des Krieges, wurde er auf ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers hingerichtet. Mit 39 Jahren. Und dieser Mann sagt, wer Ostern kennt, der kann nicht verzweifeln. Ich denke, das Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen oder treu und still umgeben, ist uns alle bekannt. Ich möchte mal aus diesen 7 Verse nur ein paar Gedanken herausnehmen. Es beginnt mit von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet. Wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Dieser Mann, er war sich bewusst, was diese guten Mächte sind. Es war kein Esoteriker, der irgendwelche fremden Mächte sieht, die irgendwo vielleicht im Universum rumschwirren. Nein, Dietrich Bonhoeffer erkannte seinen Gott. Und er wusste darum, dass diese Mächte, diese Macht Jesus Christus bei ihm ist, auch durch diese furchtbaren Dinge hindurch, die in seinem Leben passiert sind. Und dann redet er von böser Tage, schwere Last. Er redet von schweren Kelch, einem bitteren, mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand. Und doch sagt er, diesen Kelch, er nimmt ihn dankbar ohne Zittern aus seiner guten und geliebten Hand. Er wusste, dass das, was in seinem Leben passiert, einen Sinn hat. Auch das haben wir übrigens gestern in der Jugendstunde miteinander betrachtet, fällt mir gerade auf, der Sinn des Leides. Wozu gibt es Leid in dieser Welt? Er wusste es. Es kommt aus der guten und geliebten Hand Gottes. Es hat einen Sinn. Gott macht keinen Fehler. Dann redet er davon, und dann gehört dir unser Leben ganz. Auch etwas, was für ihn ganz wichtig war. dass das Leben in ganz in Gottes Hand gelegt ist. Und im vorletzten Vers, das letzte Wort, heißt Lobgesang. Und dann kommt dieser letzte Vers von guten Mächten. Wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Ob er wohl zu diesem Zeitpunkt gewusst hat, was noch auf ihn zukommt, getrost, was kommen mag, ich weiß es nicht. Er wusste es wahrscheinlich noch nicht, aber er hat es festgehalten. Ich habe meinen Heiland und dieser Heiland lebt und ich habe ein Ziel. Und diese kurze Zeit, die ich noch auf dieser Erde bin, die dient nur dazu, mich vorzubereiten auf diese Herrlichkeit. Darauf kommt es an. Nicht, dass wir hier ein bequemes und glückliches und gesundes und frohes Leben führen. Alles schön, wenn das da ist. Aber es kommt darauf an, dass er uns zubereitet für die Ewigkeit, für diese ewige Herrlichkeit. Welche Gnade. Ja, was bedeutet es für dich und für mich? Ich möchte es gern anhand von 7 Schritten miteinander mit euch heute betrachten und es biblisch belegen jeweils. Und es soll immer quasi voranstehen, wir können nicht verzweifeln. Warum können wir nicht verzweifeln? Weil erstens Jesus lebt. Wir können nicht verzweifeln, weil Jesus lebt. Warum? Weil Jesus Christus eine Person ist. Weil Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes, auf diese Erde gekommen ist als Mensch. Weil er diese Welt genauso durchschritten hat wie wir. Er war in allem uns gleichgemacht. Er war ein wahrhaftiger Mensch wie du und ich. Man konnte ihn anfassen, man konnte mit ihm reden, man konnte Gemeinschaft mit ihm haben, man konnte Dinge mit ihm erleben. Er war eine Person, er ist eine Person. Und das ist auch etwas, was uns manchmal so schwerfällt, heute noch zu glauben. Warum? Weil wir ihn nicht sehen können. Weil es nur einfach nicht klappt, dass wir ihn mit diesen Augen hier noch wahrnehmen können, weil Jesus eben hinweggenommen wurde nach seiner Auferstehung in den Himmel zu seinem Vater. Und der dort jetzt ist, da kommen wir auch noch drauf. Also er ist erfahrbar. Und wir haben es in unserem verlesenen Text gesehen, er wurde so oft gesehen. Also die Tatsache, dass er eben nicht im Tod geblieben ist, nicht im Grab geblieben ist, die ist da. Er ist auferstanden, er lebt, er ist heute noch eine lebendige, erfahrbare Person, mit der wir Beziehung pflegen können. Auch wenn wir ihn mit unseren Augen nicht sehen. Wir können nicht verzweifeln, weil er uns liebt. Allein das, was er schon für uns getan hat, als noch keiner von uns geboren war, beweist seine Liebe zu uns. Und es gibt ja eine, vielleicht die wunderbare Bibelstelle in Johannes 3, Vers 16, wo es so deutlich wird. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Vielleicht darf ich an der Stelle etwas betonen, was ich nachher auch noch mal ganz besonders betonen möchte. Es gibt 2 Arten und Sorten, soll ich es mal so ausdrücken, von Menschen. Die einen, die diese Liebe Jesu schon für sich angenommen haben, die ein Ja gehabt haben, die überwunden worden sind von dieser Liebe Jesu zu ihnen. Und für die Menschen, da gilt dieses, was wir heute miteinander betrachten, wir können nicht verzweifeln. Warum? Weil sie Jesus Christus, den Auferstandenen, den Liebenden, kennen. Weil sie um die Vergebung und Erlösung wissen, dass das in ihrem Leben passiert ist. Aber die 2. Gruppe Menschen, und ich weiß nicht, ob von dieser Gruppe heute hier jetzt irgendjemand da ist, das sind die, die dieses Angebot Jesu Christi noch nicht angenommen haben, die noch nicht in eine persönliche Beziehung mit ihm eingetreten sind, die noch nie ihre Sünde oder Sündhaftigkeit bekannt haben vor ihm, die noch nie gesagt haben, Herr Jesus, ich will, dass du Herr in meinem Leben bist. Und ich muss das jetzt schon ganz klar sagen, für die Personengruppe gelten diese Worte oder gelten schon, aber sie haben keinen Zutritt, keinen Zugang zu diesen Worten. Im Gegenteil, ohne Jesus, da bleibt eigentlich nur Verzweiflung. Denn wie wollen wir denn ohne diese Zusage Gottes, wie wollen wir denn ohne Jesus Christus in seiner Allmacht in unserem Leben ertragen, was in dieser Welt passiert, wo man nur mit Angst erfüllt sein müsste? Erst vor ein paar Wochen oder Tagen, ich weiß es schon gar nicht mehr, hat eine Kollegin zu mir gesagt, nein, warum soll ich denn heute noch Kinder kriegen? In was für eine Welt soll ich heute Kinder setzen? Hoffnungslos. Der dritte Punkt, wir können nicht verzweifeln, weil er in uns lebt. Und seht, Geschwister, das ist jetzt auch etwas, wo ich denke, das ist was ganz Wunderbares. Das ist ein Geheimnis, das ich selber nicht wirklich ergriffen habe. Ich denke, bis heute ist mir das nicht in der Tiefe klar, was das wirklich bedeutet. In 1. Johannes 4, 13, da heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Das heißt, als wir uns entschieden haben, als wir uns bekehrt haben, wie die Bibel sagt, da hat er uns seinen Heiligen Geist geschenkt, die Wiedergeburt. Da hat er uns zu einer neuen Kreatur, einem neuen Wesen gemacht. Da hat er uns das ewige Leben geschenkt. Da hat er uns seinen Heiligen Geist als Pfand für die Ewigkeit gegeben. Das heißt, wir wissen, Vater, Sohn und Heiliger Geist ist untrennbar und doch sind es drei verschiedene Dinge. Wie die Eierschale, das Eiweiß und der Eidotter und doch ist es ein Ei. Wenn der Heilige Geist in mir ist, und er ist es, Lob und Dank, und in dir, wenn du dich entschieden hast, auch, dann wohnt Jesus Christus selber in dir und der Vater auch noch. Jesus Christus in seiner Auferstehungskraft wohnt in dir und in mir. Wir können nicht verzweifeln, weil er in uns wohnt. 2. Timotheus 1, 14 wird es nochmal betont, möchte ich auch noch lesen. Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, sagt Paulus dort zu Timotheus, bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also der Apostel Paulus wusste damals genauso von diesem Geheimnis der Innewohnung des Heiligen Geistes und Jesus Christus in Timotheus und ihm und in dir und in mir. Viertens, wir können nicht verzweifeln, weil er uns Hoffnung gibt. Ich lese nochmal den 19. Vers aus 1. Korinther 15. 1. Korinther 15, nochmal der 19. Vers. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus. Seht, wenn wir nur auf Christus in diesem Leben hoffen würden, dann würden wir ihn wieder reduzieren. Wir würden ihn reduzieren auf ein vielleicht ethisch hochstehenden Menschen, der gewaltige Moralpredigten gehalten hat, die die Menschen auffordern, ein gutes Leben zu führen, dann wäre er vielleicht noch einer unter vielen Propheten auf dieser Erde, an denen sich Menschen orientieren, oder Gurus oder was auch immer, wo heute Menschen ihre Hilfe herholen. Aber nein, Jesus ist eben viel, viel, viel mehr. Ich kann es nicht oft genug betonen, er ist der einzige Auferstandene, der einzige, der klar bewiesen hat, der Tod hat keine Macht über mich. Als er dort am Kreuz hing, wir haben es gelesen am Karfreitag, da heißt es, und er neigte sein Haupt und übergab seinen Geist. Hat ihn dort der Tod überwunden? Oh nein. Er hat selber sein Leben hergegeben. Er starb, aber freiwillig. Und er war im Tod, er war im Grab, aber er kam zurück. Er hat seinen Leib wieder eingenommen, den Auferstehungsleib. Und er war sichtbar damals von Maria, als sie ihn gesucht hat. Und er fragt sie dort, Mann, was muss das für eine Situation gewesen sein? Er fragt sie dort, wen suchst du? Maria, wen suchst du? Ja, meinen Herrn, ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie haben ihn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und er sagt wieder, Maria. Und plötzlich erkennt sie ihn, ihren geliebten Herrn, der Auferstandene. Ja, ist Christus nicht auferstanden, sind wir die Elendesten. Oder hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Dann geht es aber weiter. Nun aber ist Christus auferstanden. Und diese Hoffnung, die geht jetzt hinein in die Ewigkeit. Wir wissen, dass wir nur noch warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass uns das Hoffnung gibt. Im 1. Thessalonicher Brief, da steht es sogar, wo es um die Auferstehung von den Toten geht, dass auch die, die wir übrig bleiben, dann, wenn Jesus wiederkommt, in einem Augenblick ihm entgegengerückt werden, dass wir denen nicht zuvorkommen werden, aber die entschlafen sind. Wir werden zusammen mit ihnen Jesus Christus entgegengerückt werden. Und dann heißt es dort so wunderbar, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Warum? Warum sollen wir uns trösten? Weil es uns Hoffnung gibt, weil wir wissen, das Beste kommt ja erst noch. Ach Geschwister, was haben wir hier noch auf der Erde? Ein paar Jahre, vielleicht noch ein paar Jahrzehnte. Was ist das gegenüber dann diesem Zeitpunkt? So komisch das jetzt klingt, das ist ein Paradox, diesem Zeitpunkt, wenn die Zeit aufhören wird. Die Zeit, die wir jetzt mit dieser Erde haben, und wenn das eben 2, 3, 4, 5, 6.000 Jahre sind, ist nur ein kleiner Hauch eingebettet in die Ewigkeit Gottes, der schon immer war, der jetzt ist und der ewig und immer sein wird. Und da haben wir Anteil dran. Wir waren nicht alle schon immer. Wir sind mal geboren. Aber in das Ende der Ewigkeit, da sind wir dabei. Und jetzt die Frage, sind wir ewig in der Herrlichkeit, wenn wir an Jesus Christus glauben? Oder glauben wir nicht an ihn? Auch da spricht die Bibel dann von Ewigkeit. Aber das ist dann ewige Verdammnis. Ewiges Getrenntsein von Gott. Und deswegen ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, so unsagbar wertvoll. Wir wissen, das Beste, das Wunderbarste, neuer Himmel, neue Erde, das kommt noch, das wartet auf uns. Fünfter Punkt. Wir können, müssen nicht verzweifeln, weil er allmächtig ist. Und für uns sorgt. Wir können, müssen nicht verzweifeln, weil er allmächtig ist und für uns sorgt. Am Ende vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, sagt der Herr Jesus selber, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann schickt er seine Jünger hinaus. auf der Grundlage seiner Allmacht. Und wenn in unserem Leben Zeiten der Verzweiflung kommen, und Geschwister, ich denke, mehr oder weniger kommt es auf uns alle zu. Ich denke, jeder von uns kann das bezeugen, vielleicht sogar schon die Jüngeren unter uns, dass es Tage, dass es Stunden, vielleicht sogar Wochen, Monate, Jahre gibt der Verzweiflung, der Niedergeschlagenheit, vielleicht der Depression. Auch ich kann davon bezeugen. Dann ändert es aber nichts an der Tatsache, dass der, der in mir und dir wohnt, allmächtig ist. Und dass er diese Allmacht dazu benutzt, für uns zu sorgen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Die Zeichen seiner Macht, sie trösten mich, er ist bei mir. Oder er konnte sagen, sät die Vögel auf dem Felde an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Geschwister, gerade in so dunkle Stunden hinein, da dürfen wir uns festklammern am Wort Gottes. Und das bewahrt uns vor Verzweiflung. Das bewahrt uns davor, letztgültig zu zerbrechen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Auch wenn er es zulässt, so wird er uns durchtragen, wie er es mit dem Hiob vorgemacht hat. Was hat dieser Mann verloren? Seinen ganzen Besitz, seine ganze Familie bis auf seine Frau, seine Gesundheit. Und dann sagt seine Frau noch, sag Gott ab und stirb. Ja, sogar der Rückhalt seiner Frau hat er verloren. Und wie hat dieser Mann es erleben dürfen, wie Gott ihn wieder herausgehoben hat aus dieser tiefen, tiefen Nacht? Wie hat es ein Elia erleben dürfen, als er verzagt war in der Wüste und er wieder aufgerichtet wurde durch die Engelsbotschaft? Wir haben das so viele erleben dürfen, die in tiefster Not und Verzweiflung waren. Sogar ein Apostel Paulus hat geschrieben, dass er fast am Leben verzagt wäre. Und auch er wurde herausgeholt. Der sechste Punkt: Wir müssen nicht verzweifeln, weil er unser hoher Priester ist. Jesus Christus ist der einzige hohe Priester, der im Volk Israel war der hohe Priester der, der einmal im Jahr damals in die Stiftshütte oder in den Tempel dann später hineingehen durfte, ins Allerheiligste, mit Blut von Tieren, um das Volk zu entsühnen von seinen Sünden. Und der Hebräerbrief, der zeigt uns ganz klar auf, dass Jesus Christus ein für alle Mal mit seinem eigenen Blut in dieses Heiligtum eingegangen ist, um die ganze Menschheit mit Gott zu versöhnen. Die ganze Menschheit, all diejenigen, die es annehmen, die daran glauben. Da braucht es keine Opfer mehr heute. Es ist ein Opfer passiert, das Gott, den Vater, ein für alle Mal zufriedengestellt hat, als Jesus mit seinem Blut eingegangen ist ins Allerheiligste. Und nicht nur das, jetzt ist Jesus Christus dort zur Rechten seines Vaters und vertritt uns. Wer will verdammen? Christus ist hier, der da gerecht macht. Und Geschwister, stellt euch das doch bitte mal bildlich vor. Ich denke, das ist überhaupt nicht verboten. Stellt euch das doch mal bildlich vor, wie dort in den himmlischen Örter der Vater auf dem Thron sitzt und Jesus Christus zu seiner Rechten und jetzt der Feind unserer Seelen dort kommt. Und dann stellt euch vor, der klagt den Andreas an. Dann sagt er, na, hast du wieder gesehen, was der wieder angestellt hat? Hast du den gesehen, wie er hier wieder versagt hat. Hast du ihn gesehen, wie er in der Situation mit dem oder der umgegangen ist? Wisst ihr, und dann stelle ich mir das so bildlich vor und bin so glücklich, dass das Tatsache ist, wie Jesus Christus dort aufsteht. Und vielleicht seine durchgrabenen Hände dem Vater zeigt und sagt, Vater, ich habe für Andreas bezahlt. Wer will verdammen? Christus ist hier, der da gerecht macht. Und der siebte und der letzte Punkt. Wir müssen nicht verzweifeln, weil er uns als Ziel der ewigen Herrlichkeit bringt. Das Wort sagt, dass er Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er hat dieses Werk in uns angefangen und er wird es vollenden. Und wer an ihn glaubt, wer ihn in seinem Herzen trägt, der darf 100% sicher sein. Er schafft es mit mir, nicht ich in meiner Schwachheit. Das steht übrigens auch noch dort im Hebräerbrief, wo es um den Hohepriester geht, dass wir nicht den Hohepriester haben, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Er versteht dich und er versteht mich in unserer Schwachheit, auch in unserem Versagen. Aber er will uns liebevoll an der Hand nehmen, will uns liebevoll weiterführen auf unserem Weg, will uns helfen, auch in unserer Schwachheit, in den Punkten, wo wir vielleicht besonders versuchlich sind, wo wir vielleicht besonders auch Niederlage haben, uns aufzurichten, denn er hat die Macht der Sünde gebrochen, auch das ist Tatsache. Wir müssen nicht mehr sündigen, wir können noch sündigen und leider tun wir es noch. Aber der Vater, der Weingärtner, ist auch so wunderbar, wo der Herr Jesus nochmal dieses Wunder nochmal zurückgeht, wo er selber sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und mein Vater, der Weingärtner, wird ihn reinigen, dass er noch mehr Frucht bringt. Es ist sein Werk an uns und keiner von uns kann sich rühmen, irgendeinen bestimmten Glaubensstand erreicht zu haben und dann vielleicht noch auf andere runter zu gucken. Nein, wir dürfen wissen, es ist sein Werk. Auch wenn er Dinge in unserem Leben in die Hand nimmt und sich dann verbessert, dass wir vielleicht bestimmte Sachen ablegen können, die nicht in Ordnung sind vor ihm, so ist es immer sein Werk. Und wenn es sein Werk ist, wem gehört die Ehre? Allein ihm. Und deswegen sind wir untereinander aufgefordert, uns bedingungslos und auf Augenhöhe zu lieben. Ja, nicht nur auf Augenhöhe, sondern auch uns abzuducken und mal zu sagen, und ich achte euch höher als mich selber. Kann es da noch groß Streit geben? Ich glaube nicht. Ich schließe das nochmal zusammen, oder ich führe das nochmal kurz zusammen, diese sieben Punkte, warum wir nicht verzweifeln müssen. Erstens, weil Jesus lebt. Zweitens, weil er uns liebt. Drittens, weil er in uns lebt. Viertens, weil er uns Hoffnung gibt. Fünftens, weil er allmächtig ist und für uns sorgt. Sechstens, weil er unser Hohepriester ist. Und siebtens, weil er uns ans Ziel der ewigen Herrlichkeit bringt. Und ich möchte noch einmal jetzt diesen Punkt betonen. Ihr Lieben, bitte verzeiht es. Es ist einfach das dicke Aber im Raum. Das ganz, ganz dicke Aber. Aber nur, wenn du dem Herrn gehörst. Und da bitte ich euch jetzt wirklich im Namen Jesu, jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, für sich selber diese Frage zu stellen. Gehöre ich dem Herrn? Habe ich ihm diese Antwort gegeben? Ja, Auch ich will meine Unterschrift unter diesen Vertrag setzen. Förmlich, ich will dich heiraten, im Sinne dessen, dass ich dein Kind sein will, dass du mein Herr sein darfst in meinem Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und Sünde. Nimm mich an, wie dein Wort mir sagt. Ist jemand da, der das noch nicht getan hat, dann bitte sei dir bewusst, dass all das, was wir jetzt gerade gehört haben, für dich noch nicht gilt. Und dann wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du diese Entscheidung triffst. Warte nicht damit, denn wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Jetzt ist noch Gnadezeit, jetzt streckt er seine Hand noch aus. Es kann ein zu spät werden. Ich möchte schließen mit einem Liedtext von einem uralten Lied, ich glaube von 1971. Das heißt, weil Jesus lebt. Und ich denke, dass dieser Liedtext in seinem Inhalt, in drei Verse, eigentlich das alles nochmal zusammenfasst, was wir jetzt auch schon gehört haben. Weil Jesus lebt. Gott liebte uns. Er sandte Jesum. In ihm kein Mensch verloren geht. Er starb für mich. Er hat die Schuld vergeben. Das leere Grab ist ein Beweis, dass Jesus lebt. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Jesu, ich weiß, du kennst die Zukunft. Mein Leben hat nur Wert, weil du mein Heiland bist. Und wenn auch ich die Welt verlasse, mein Stund auf Erd vorübergeht, dann wird der Tod durch den Sieg verschlungen. Dann sehe ich Jesu Angesicht in Herrlichkeit. Amen.